Der zu spaltende Kern, das Uran, hat eine geringere Bindungsenergie als die Produkte, die später entstehen. Und diese Differenz wird als energiefrei. Und weil eben die Bindungskräfte bei den Kernkräften viel höher sind, bekommt man pro Masseneinsatz viel mehr Energie raus bei der Spaltung als bei chemischen Reaktionen. Und wenn man das jetzt bei den Kernen mal ausrechnet, dann sieht man eben, dass die Summe der Massen, die hinten rauskommen bei der Spaltung, etwas kleiner sind als die Masse des eingesetzten Kerns. Ja, das liegt so in der Größenordnung 1 Promille. Ja, und das ist der Massendefekt. Das heißt, diese Differenzmasse wurde eben nach dieser Form letztendlich in Energie umgewandelt. Das Gleiche gilt auch für chemische Reaktionen. Ja, auch da wiegt letztendlich das Wasser und das CO2 weniger als die eingesetzte Kohle und der Sauerstoff. Nur ist der Effekt halt in der Größenordnung 1 Million mal kleiner noch. Ja, das heißt, wir reden nicht von Promille, sondern von einem Milliardstel. Deswegen merkt man das normalerweise auch nicht. Ja, und kann das auch ganz schlecht nachmessen. Aber auch da gibt es im Prinzip einen Massendefekt. Ja, schön wäre es natürlich, wenn ich 1 Kilogramm Materie hätte, die ich einfach so zerstrahlen könnte. Ja? Weil da steckt dann eine ganze Menge Energie drin. Ja, das kann man ja mal ausrechnen. Wenn ich 1 Kilogramm hier einfach einsetze, ja, dann kommt daraus, dass das 25 Milliarden Kilowattstunden entspricht. Ja, das wäre natürlich ein toller Energieträger. Den gibt es leider nicht. Ja? Außer man hat entsprechend 500 Gramm Materie und 500 Gramm Antimaterie. So, jetzt gibt es verschiedene Formen der Energie. Zum Beispiel eben Arbeit, Wärme, Bewegungsenergie, potenzielle Energie, die Energie in elektrischen Strömungen und Ladungen oder auch in Magnetfeldern. Dann die Energie elektromagnetischer Strahlung, also solche Licht, und eben die Bindungsenergien bei chemischer und nuklearen Energieformen. Und das Problem ist jetzt, wie kann ich aus diesen verschiedenen Energieformen für mich was Nutzbares machen? Und dann werden wir sehen, dass es verschiedene Wertigkeiten gibt der Energie. Energie mit der ziemlich schlechtesten Wertigkeit, wer kann sich vorstellen, was das ist? Das ist Wärme. Ja? Okay, Wärme ist zwar, kann natürlich ganz angenehm sein. Ja? Also wenn ich direkt Wärme nutze, um mich zu wärmen, dann ist es okay. Aber Wärme zu nutzen, um daraus andere Energieformen herzustellen oder um in andere Energieformen umzuwandeln, das ist eine sehr schlechte Wertigkeit, weil dann muss ich im Regelfall über thermodynamische Prozesse gehen und die haben in der Regel einen relativ geringen Wirkungsgrad. Ja? Also mehr in Realität als 50% ist normalerweise nicht drin. Ja? Wenn wir noch sehen werden. Dagegen, wenn ich elektrische Ströme habe, das ist so ziemlich die beste Energieform, die ich haben kann. Die kann ich nämlich relativ gut transportieren. Ich kann sie praktisch in alle anderen Energieformen fast verlustfrei umwandeln. Kann die Spannung fast verlustfrei transformieren. Problem ist nur, A, ich muss Strom haben, also elektrische Energie, und B, ich kann sie schlecht speichern. Das ist das Hauptproblem bei Strom. Klar, es gibt Batterien, aber wir reden hier von Exajoule. Und dann wird es etwas schwieriger, das zu speichern. Okay, jetzt gehen wir aber mal kurz die Sachen ganz schnell durch. Das sollte alles nichts Neues sein, das ist nur noch so eine beruhigende Wiederholung. Arbeit ist klar, ist einfach definiert als Kraft mal Weg. Ja? Und bei der Wärme wird ja in der Regel mit Q bezeichnet in der Physik. Ist vom Prinzip nichts anderes als Energieinhalt der ungeordneten Bewegungen von Atomen und Molekülen. Wobei bei mehratomigen Strukturen entsprechend neben der reinen Translationsbewegung auch noch Rotation und Vibration dazukommt. Und jeder Freiheitsgrad trägt gleich viel bei zu dem Wärmeinhalt, nämlich ein halbes K mal T pro Molekül. So, und wie gesagt, hier steht, die Wertigkeit ist niedrig. Die mechanische Energie, ja, da kann man jetzt einmal unterscheiden zwischen Translationsenergie und zwischen Rotationsenergie. Einmal natürlich ist es ein halb mv², einmal ist es ein halb j². Die hat eine relativ hohe Wertigkeit und wird auch wichtig dann bei der Energieumwandlung, weil nämlich ein Großteil der Energieumwandlungsprozesse eben über speziell Rotationsenergien geht. Also beispielsweise Windräder. Ja, da wird letztendlich die kinetische Energie des Windes umgewandelt in Rotationsenergie und dann über einen Generator in elektrische Energie. Das gleiche gilt auch für Turbinen, ja, in Kraftwerken. Und wenn man mal Rotationsenergie hat, dann kann man die mit dem Wirkungsgrad von, naja, ich will nicht sagen 100%, aber nahe 100% umwandeln in elektrische Energie. Ja? Also ein Generator, ein moderner, hat sowas wie 98% Wirkungsgrad. Dann haben wir die potenzielle Energie. Und die kann man natürlich einfach aufschreiben, das M mal G mal H. Und die ist wichtig für Wasserkraftwerke. Ja? Weil Wasserkraftwerke beruhen ja darauf, dass ich irgendwo Masse in Form von Wasser auf einem höheren Niveau habe, lasse es entweder runterfließen, heißt, ich habe dann einen Fluss, in dem ich dann Laufkraftwerke installieren kann, oder ich habe eine Staumauer, wo ich Wasser nach unten fallen lasse und das Ganze wird jeweils, treibt jeweils eine Turbine an. Das heißt, letztendlich wird die potenzielle Energie in kinetische Energie umgewandelt und dann in Rotationsenergie und dann in elektrische Energie. Und obwohl es so viele Prozesse sind, ist der Wirkungsgrad von so einem Wasserkraftwerk in der Summe relativ hoch, nämlich so um die 90%, weil ja eben kein thermodynamischer Prozess involviert ist. Ja, dann haben wir noch die Energie der elektromagnetischen Strahlung. Ja, da kann ich natürlich einfach sagen, okay, ich habe für jedes Quant habe ich eine Energie H mal Nü. Ich kann auch entsprechend die Gesamtstrahlungsleistung berechnen mit der Planck'schen Formel, die eben nur abhängig von der Temperatur ist. Damit kann ich theoretisch direkt elektrische Energie erzeugen, ja? Wenn ich hinreichend energiereiche Strahlung habe und ich habe Materialien, die das hergeben, also sprich, ich habe Photovoltaikzellen. Ich kann aber auch damit Wärme produzieren, indem ich das Licht zum Beispiel konzentriere und dann entsprechend im Boltzmann-Gesetz eine höhere Temperatur entsprechend dem Konzentrationsfaktor bekomme, kann dann Dampf erzeugen und dann eine Turbine antreiben. Das Problem hier von der elektromagnetischen Strahlung, die ist ganz schlecht zu speichern. Also mache ich das Licht aus, ist es dunkel. Und so ist es auch mit allen Formen dieser Strahlung, also für alle Wellenlängen. Ja, und dann kommen wir zur Energie des elektrischen Stroms. Das ist im Endeffekt einfach ja die Leistung, mal also U mal I mal die entsprechende Zeit. Sehr hohe Wertigkeit, also das ist vom Prinzip die beste Energieform, wenn wir sie haben und verbrauchen können. Aber sie ist eben schlecht zu speichern. Ja, sie ist grundsätzlich zu speichern, also besser als jetzt elektromagnetische Strahlung, aber sie ist für größere Mengen schlecht zu speichern. Ich kann das nur über Umwege machen. Das ist, wenn ich zum Beispiel überschüssigen Strom habe, damit zum Beispiel Pumpspeicherkraftwerke betreibe, um damit quasi die potenzielle Energie zu erhöhen und gewinne es dann entsprechend wieder zurück. Ist allerdings dummerweise immer mit Verlusten verbunden natürlich. Ja, und dann kommen wir noch zum vorletzten, nämlich der chemischen Energie. Wie ich sagte, es ist vom Prinzip die Bindungsenergie von Atomen und Molekülen, die frei wird. Und um mal so eine Vorstellung zu haben, die Grundreaktion bei den fossilen Energieträgern ist die Oxidation von Kohlenstoff. Das heißt, Kohlenstoff- und Sauerstoffmolekül gibt CO2 ohne Energie. Und zwar um die 4 Elektronenvolt pro Reaktion. Und jetzt kann man mal ausrechnen, wenn ich 1 Kilogramm reinen Kohlenstoff habe und verbrenne den, wie viel Energie wird da frei? Ja, das sind dann einfach, da muss man ausrechnen, wie viele, mit der Molmasse ausrechnen, wie viele Atome in dem Kilogramm drinstecken. Das multiplizieren mit den 4,2 Elektronenvolt, das Ganze noch durch die Elementarladung, mal die Elementarladung nehmen. Und dann bekommt man das Ganze in Joule, ja, das sind also 34 Megajoule. Und das kann man dann ausrechnen, das sind 9,4 Kilowattstunden. Zum Vergleich, 1 Kilogramm Steinkohle entspricht 8,5 Kilowattstunden. Also es liegt ganz in der Nähe. Klar, Kohle ist ja auch in erster Linie Kohlenstoff. Allerdings hat Kohle einen etwas geringeren Brennwert, weil da natürlich auch noch Wasser drin ist und andere Sachen, die man wirklich gut verbrennen kann. Die Wertigkeit ist Mittel von der chemischen Energie, weil im Regelfall muss ich über thermodynamische Prozesse gehen. Aber sie ist extrem gut zu speichern und hat eine hohe Energiedichte. Das ist der große Vorteil von den fossilen Energieträgern. Es gibt bis auf Uran keinen Energieträger, der derartig hohe Energiedichte hat. Also 1 Kubikmeter, ganz grob, sagen wir 1000 Kilogramm, ja, dann bin ich ja schon bei fast 10.000 Kilowattstunden gespeicherter Energie. Ja, also zum Vergleich, wenn ich es mit Batterien machen wollte, dann wäre ich ein Faktor 50 daneben. Also brauche ich einen Faktor 50 größere Masse. Ja, und dann bei den nuklearen Energien. Wie ich sagte, auch hier ist es wieder die Bindungsenergie. der Reaktionsprodukte vor und nach der jeweiligen Reaktion. Und das kann man sogar relativ einfach ausrechnen mit so einer berühmten alten Formel. Wer kennt die nicht? Wer kennt sie? Nur eine bessere Frage. Ja, kennen die meisten, sollten noch die meisten kennen, oder? Weizsäckersche Massenformel nach dem sehr einfachen, aber durchaus plausiblen Tröpfchenmodell. Ne, man hat einfach verschiedene Terme. Ja, und zwar gehen wir davon aus, dass eben die Kerne der Kernkraft unterliegen. Die ist kurzreichweitig, das heißt, in einem Kernverband oder in einem Nukleonverband reagiert nur jedes Nukleon mit dem direkten Nachbarn. Und nicht mit dem übernächsten oder gar mit dem überübernächsten. Und das hat zur Folge, dass die Gesamtbindungsenergie des Kerns proportional ist zur Anzahl der Nukleonen. Wenn jedes mit jedem wechselwirken würde, dann müsste es ja quadratisch abhängen, wie bei der Coulombkraft zum Beispiel. Ja? Deswegen steht da Q1 mal Q2 drin. Und genau, das heißt, die Bindungsenergie pro Nukleon ist konstant, egal wie groß der Kern eigentlich ist. Allerdings gibt es Effekte, die das wieder reduzieren. Eben nicht alle Nukleonen haben alle Bindungspartner, die an der Oberfläche sitzen, denen fehlen welche, deswegen haben wir eine geringere Bindungsenergie. Ja, deswegen geht hier ein Term mit dem Minuszeichen, der proportional ist zur Oberfläche unter der Annahme kugelförmiger Kerne. Und entsprechend haben wir auch eine Coulomb-Abstoßung, die natürlich auch die Bindungsenergie absenkt. Deswegen ist es proportional zu 1 durch den Radius von dem Kern hier. Und dann gibt es noch so Asymmetrieterme zwischen der Anzahl der Protonen und der Neutronen. Und es gibt noch den Paarungsterm, der angibt, ob es ein gerader oder ungerader Kern ist, bezüglich auf eine Nukleonenart. Und wenn man das alles aufträgt, dann bekommt man Polynomen in einer Massenzahl. Und übrig bleibt dann eben so eine Kurve hier. Die ist natürlich schön glatt, diese Kurve, ja, ist ja ein Polynom. Mit irgendwo im Bereich von 60 mit Maximum und dann fällt es hinten flach ab für hohe Massenzahlen. Und wenn man das sich da in der Realität anguckt, dann passt es erstaunlich gut. Wobei man natürlich sagen muss, dieses Tröpfchenmodell macht keine Aussagen wirklich über diese Koeffizienten hier. Ja? Die muss man exponentiell bestimmen. Aber trotzdem stimmt es ziemlich gut überein, dieses Modell, zumindest mal in der groben Form. Ja, diese kleinen Zacken hier, die werden natürlich nicht wiedergegeben. Das ist eine Folge vom Schalenmodell zum Beispiel, wo man also abgeschlossene Schalen hat. Aber man sieht hier schon mal den Trend, nämlich, dass man irgendwo hier bei Masse 60 beim Eisen rum die stabilsten Kerne hat, mit der größten Bindungsenergie. Und man kann entsprechend jetzt von links kommen mit leichten Kernen und kann die fusionieren und dadurch Bindungsenergie gewinnen. Oder man kommt von rechts und spaltet die Kerne. Und dann sieht man auch schon, wenn ich jetzt hier zum Beispiel hier bin, ja, im Bereich 230, 240, das ist also ums Uran herum, da bin ich so bei 7 MeV pro Nukleon Bindungsenergie. Und wenn ich jetzt hier irgendwo in dem Bereich gehe, dann ist es ganz grob, so etwa 1 MeV pro Nukleon wird frei bei der Spaltung. Ja? Das ist, wenn ich jetzt mal den 230 nehme, dann bin ich bei 230, 38 irgendwas. Bei Uran 235 ist die Bindungsenergie zum Beispiel 200 oder die Spaltungsenergie 220 MeV. Also das passt ganz gut. So, und jetzt also 220.000 Elektronenvolt werden frei bei einer Uranspaltung. Jetzt denken Sie nochmal an die 4,2 Elektronenvolt bei der Kohleverbrennung. Daher kommt es, dass es so viel mehr Energie bringt pro Masseneinheit. Genau. Wir werden dann gegen Ende der Vorlesung uns mit den nuklearen Energiequellen dann noch ausführlicher beschäftigen. Deswegen hier nur ganz kurz. Es gibt verschiedene Uranisotope und leider sind nicht alle spaltbar, zumindest nicht mit den Neutronen, die wir typischerweise in unseren thermischen, ich sage schon mal den Begriff thermischen Reaktoren verwenden, nämlich langsame Neutronen. Und da ist das Uran-235 spaltbar. Das dummerweise tritt es nur zu 0,7% im Natururan auf. Ja, der Rest ist vorwiegend Uran-238 und das ist nicht spaltbar mit langsamen Neutronen. Ja, und dabei entsteht entsprechend zwei Bruchstücke, zwei bis drei Neutronen, ja, im Mittel sind es 2,3, und eben die 220 MeV Energie, die natürlich in Form von Bewegungsenergie dieser Neutronen und Spaltfragmente vorwiegend auftreten. Und wenn Sie jetzt ein Kilogramm hochreines Uran-235 hätten, und es komplett spalten würden, ja, dann kann man jetzt wieder ausrechnen, wie viel Energie da frei würde. Ja, das wären dann die 220 MeV mal die Anzahl der Urankerne in diesem Kilogramm. Das sind also so knappe 5 Mol. Ja, dann kommt der Joule-Wert dann raus und dann sind es eben die 25 Millionen Kilowattstunden, die in einem Kilogramm Uran drinstecken. Wenn man jetzt mal vergleicht, Bindungsenergie von einem Kilogramm Uran geteilt durch die Bindungsenergie von einem Kilogramm Kohlenstoff, ja, dann gibt es ein Verhältnis von 3 Millionen etwa. Das ist natürlich gut zu speichern. Ja, deswegen, das hat eigentlich die höchste Energiedichte, wenn man so möchte. Die Wertigkeit ist auch hier aber nur mittel wie bei Kohle, weil auch hier geht es über thermodynamische Prozesse letztendlich, die weitere Energiegewinnung. Ja, und dann gäbe es noch in der Zukunft eventuell die Möglichkeit, Fusion zu betreiben, zumindest kontrollierte Fusion, unkontrollierte gibt es ja schon. Und da gibt es verschiedenste Reaktionen, die zu einer positiven Energiebilanz vom Prinzip zumindest führen könnten, aber nur ganz wenige, die wirklich realisierbar erscheinen. Und die am einfachsten zu realisieren scheint, ist die Reaktion zwischen zwei Wasserstoffisotopen namens Deuterium und Tritium. Ja, die unterscheiden sich eigentlich nur darin, dass sie, also es ist beides Wasserstoff, aber die haben neben dem Proton noch ein Neutron dazu, das Deuterium, und das Tritium hat 2 zusätzliche Neutronen im Kern. Und dabei entsteht Helium-4, ja, das ist ein Kern mit einer sehr hohen Bindungsenergie im Vergleich. Ja. Der hat also, sieht man diesen Peak hier, ich kann mal, genau, das ist also hier dieser Peak hier vorne, der also so richtig so rausragt. Und deswegen wird da so viel Energie frei bei dieser Reaktion. Wo ist es da, genau. So, wenn ich nämlich 1 Kilogramm von diesem Deuterium-Tritium-Gemisch nehme, ja, und diese 17,6 MeV, die da frei werden, dann komme ich raus, dass das 95 Millionen Kilowattstunden entspricht. Ja, das ist zwar weniger pro Reaktion als bei der Uranspaltung, aber entsprechend ist der Masseneinsatz noch viel, viel geringer. Sodass letztendlich pro Masseneinsatz bei der Fusion hier 4-mal so viel Energie anfällt als bei der Spaltung nochmal. Wir werden dann auch uns unterhalten müssen, wie man das überhaupt hier sich vorstellt. Wir haben Vorstellungen, aber noch funktioniert das leider nicht so, wie wir uns das wünschen. Da gibt es eine schöne Zeitkonstante, die heißt 50 Jahre. Das war vor 50 Jahren auch schon so. Und heute sagt man immer noch, Fusion in 50 Jahren. Und ich bin ziemlich sicher, das sagt man in 20 Jahren auch noch. Es ist halt eine sehr komplexe Technologie. Die Idee ist erstmal brillant einfach. Ich hauche ein Gas heiß, hinreichend heiß, schließe es irgendwie ein und warte darauf, dass es fusioniert. Ja, das Problem ist nur, dieses Gas aufzuheizen, so auf 100 Millionen Grad, ist auch nicht das Problem, das kriegen wir auch hin. Das Problem ist, es bei der möglichst hohen Dichte stabil einzuschließen, sodass die Energiebilanz positiv wird. Das ist das Problem. Ich denke, wir sind natürlich jetzt auf einem guten Weg, das irgendwann mal hinzubekommen. Ob das dann wirtschaftlich sein wird, das weiß ich jetzt momentan auch nicht. Ja? Man soll es zumindest probieren. Auf jeden Fall werden wir uns dann mit verschiedenen Fusionsreaktionen noch beschäftigen und vor allen Dingen mit der Frage, wir haben ja Deuterium und Tritium. Ja, Deuterium gibt es im normalen Wasser. Ja, das ist so 0, irgendwas Prozent im Wasser enthalten, reichlich. Also ein paar Kubikkilometer reicht aus, um ganz Deutschland zu versorgen für Jahre. Das Problem ist ja das Tritium hier. Das Tritium ist ein Isotop, das ist radioaktiv. Ein Beta-Strahler, 12 Jahre Halbwertszeit ungefähr. Deswegen bauen die Amerikaner auch immer neues Tritium, weil nach spätestens 10 Jahren ihre Atomwaffen nicht mehr funktionieren. Das zerfällt nämlich da drin. Das ist ein Fehlzünder quasi, ja. Also sagen wir mal so, der Zünder funktioniert noch. Ja. Der Zünder ist nämlich eine ganz normale Atombombe, ja. Nur der Rest hinten dran, die eigentliche Sprengwirkung, die geht dann immer nach 10 Jahren. Deswegen brauchen die ständig Tritium. Es gab mal ein Beschleunigerprojekt. Die Anekdote muss ich kurz erzählen. Ja. Es gab mal ein Beschleunigerprojekt, da war ich auf einer CERN Accelerator School 1998. Und da waren da zwei Amerikaner, haben ihr Ding vorgestellt, ihr Projekt da vorgestellt. Ja. Das hieß Accelerator Production of Tritium. Ja, also ein Hochstrom, Hochleistungsbeschleuniger mit 100 Megawatt Strahlleistung knallt irgendwo drauf, produziert irgendwie jedes Jahr 50 Kilo Tritium. Und dann habe ich gefragt, was soll das Ding kosten? Dann haben die gesagt, 4 Milliarden Dollar. Dann habe ich gesagt, das war ganz schön teuer. Und dann kam die Antwort, Freedom is not cheap. Gut. Ja, okay, also das Tritium muss also irgendwie erzeugt werden. Ja? Und das wird heutzutage aus Reaktoren erzeugt. Allerdings ist die Frage natürlich, wie kriegt man das in einem Fusionsreaktor hin? Da macht man das nicht über Reaktoren, das wäre viel zu teuer. Da gibt es aber einen schönen Trick. Man kann nämlich dann aus Lithium, was man um die Fusionskammer herum anordnet, durch Neutronenbeschuss, die automatisch entstehen ja bei der Reaktion, Tritium produzieren. Ja. Das heißt, Lithium plus das Neutron erzeugt dann letztendlich Tritium. Und gleichzeitig wird das Lithium heiß gemacht, weil das Neutron abgebremst wird. Und dann sitzt ein Wärmetauscher in dem Lithium und erzeugt Dampf. Das ist die ganz einfache Idee erstmal. Wir werden aber sehen, dass das in der Realität ein bisschen komplizierter ist. Gut. Jetzt haben wir natürlich ein paar Randbedingungen bei der Umwandlung von Energie. Und die Umwandlung sind, die Randbedingungen sind natürlich, dass Energieinhalt in einem abgeschlossenen System nicht verändert werden kann. Okay, so die Theoretiker reden natürlich von irgendwelchen abgeschlossenen Systemen. In der Realität ist es nicht so, dass es vielleicht das Universum, wenn überhaupt, ein abgeschlossenes System ist. Aber sonst ist es relativ schwierig, wirklich exakt abgeschlossene Systeme zu haben. Näherungsweise, ja, eine Thermoskanne ist auch schon ganz gut abgeschlossen, aber auch nur ganz gut, ja. Aber wir können jetzt erstmal davon ausgehen, dass wir sagen, wir haben so ein System und betrachten es als abgeschlossen. Dann Energie kann grundsätzlich von einer Form in eine andere übergeführt werden, zumindest partiell. Ja, also wir werden sehen, dass manchmal so eine Umwandlung vollständig sein kann, manchmal aber auch nicht. Ja, also einfaches Beispiel, ich kann Wärme nicht komplett in Arbeit umwandeln. Außer ich mache eine unendlich hohe Temperaturdifferenz. Dann würde es noch funktionieren, aber in Realität geht es eben nicht. Und das ist leider natürlich auch eine wichtige Sache, die einzelnen Umwandlungsschritte, die können natürlich verlustbehaftet sein. Sei es grundsätzlicher Natur, wie bei thermodynamischen Prozessen, kann aber auch sein, dass es einfach durch reale Vorgänge Verluste gibt, ja, dass zum Beispiel wirklich das System eben nicht als abgeschlossen betrachtet werden kann, bei adiabatischen Prozessen zum Beispiel, dass trotzdem Wärme verloren geht, durch Reibungseffekte und dergleichen. Und wenn ich jetzt mehrere dieser Umwandlungsschritte habe, dann ist es halt so, dass der Gesamtwirkungsgrad dann ein Produkt ist der Teilwirkungsgrade. Ja, und dann kann am Schluss was relativ Kleines rauskommen als Gesamtwirkungsgrad. Ja, dann gibt es zwei Hauptsätze, also es gibt drei, aber in der Wärmelehre, wir betrachten es nur zwei, ganz kurz. Das erste ist natürlich, dass die Summe über alle Energieformen eines abgeschlossenen Systems konstant bleibt. Ja. Das ist nichts anderes als die Energieerhaltung. Und der zweite Hauptsatz sagt aus, dass selbst bei idealen Prozessen, sprich bei reversiblen Prozessen letztendlich, Energie nicht vollständig in Arbeit umgewandelt werden kann. Hier steht jetzt Exergie, ja? Also zwei neue Begriffe, die wir noch kurz einführen wollen, nämlich Exergie und Energie. Und zwar Exergie ist der Teil der Energie, also so viel Wärme, die ich in Arbeit umwandeln kann. Ja? Und Energie ist eben der Rest, der verloren geht. Und im Endeffekt kann ich also, um es mal ganz vereinfacht auszudrücken, Wärme nicht vollständig in Arbeit umwandeln. Und anders ausgedrückt, es gibt kein Perpetuum mobile zweiter Art. Oder die Entropien im abgeschlossenen System kann nicht abnehmen. Das ist vom Prinzip alles äquivalent. Ja, gut, wir werden uns also mit einer ganzen Reihe von Prozessen beschäftigen. Ich glaube, der Prozess, den jeder beim Physikstudium mitbekommt, ist der Carnot-Prozess. Ja? Das ist also der Prozess, der von Carnot 1824 erfunden wurde. Und es ist ein rein theoretischer Prozess. Es ist der Prozess, kann man auch zeigen, der thermodynamische Prozess mit dem höchsten Wirkungsgrad. Ist vom Prinzip sehr einfach. Hat zwei Isotherme. Hier sehen wir dieses PV-Diagramm. Das werden wir noch bei anderen Prozessen sehen. Wir haben zwei Isothermen. Das heißt, da im Prozess bleibt die Temperatur konstant. Und wir haben zwei Adiabaten. Ich verwende Isentrope und Adiabate in einem Atemzug. Mir wurde schon mal nahegelegt, das nochmal zu unterscheiden. Also ganz strenge Theoretiker unterscheiden zwischen Adiabaten und Isentropen. Das tue ich nicht, weil das ist in dem Zusammenhang, mir fällt kein freundliches Wort ein, nicht sonderlich sinnvoll. Und wenn ich das jetzt in einem anders darstelle, also in einem TS-Diagramm, wo also hier Temperatur gegen Entropie aufgetragen ist, ja, dann sieht es halt sehr einfach aus. Dann habe ich nämlich die beiden Isothermen, sind natürlich hier, haben eine konstante Temperatur, und die beiden Isotropen, die haben eine konstante Entropie. Ja, deswegen ist es einfach ein Rechteck. Und dann kann ich den Wirkungsgrad natürlich extrem einfach ausrechnen, weil ich muss diese Gesamtfläche hier im Roten, das ist die Wärme, die ich einsetze. Das Schraffierte ist die Arbeit, die ich rausbekomme, und das da unten, der Rest, das ist eben die Verlustwärme. Ja, und das kann ich jetzt relativ einfach ausrechnen, und dann komme ich nach einer Zeile quasi zu einem Ergebnis, dass der Wirkungsgrad eben T1 minus T2 durch T1 ist. Und damit nur von der Temperatur und nicht von irgendeinem Arbeitsgas abhängt. Ja, und jetzt sieht man eben auch, dass der Wirkungsgrad nur dann gegen 1 strebt, wenn entweder T1 gegen unendlich geht oder T2 gegen 0. Habe ich es richtig gesagt? T2 gegen, ja genau, stimmt schon, ja genau. Also die untere Temperatur gegen 0. Aber beides ist nicht sonderlich realistisch. Ja, und wir werden uns also dann beschäftigen insgesamt mit vier verschiedenen thermodynamischen Prozessen. Es gibt noch mehr, aber das sind die vier wichtigsten. Das ist der Joule-Prozess für Gasturbinen, der Rankine-Prozess für Dampfturbinen, der Otto-Prozess und der Diesel-Prozess für Motoren. Und da werden wir dann sehen, dass die erstmal durchaus ähnlich manchmal aussehen, allerdings sind es halt andere Kombinationen von Isothermen, manchmal sind auch Isokoren dabei, Isobaren. Was alle Prozesse haben, sind immer zwei Adiabaten, immer. Kompression und eine Expansion, ohne Wärmeverluste oder Wärmeübertrag. Aber die Zwischenschritte, die sind verschieden und die machen dann den eigentlichen Prozess dann aus. Wir werden auch dann zum Beispiel lernen, warum ein Dieselmotor einen höheren Wirkungsgrad als ein Benzinmotor hat. Ja, das liegt nämlich genau daran, dass der Dieselmotor eine höhere Verdichtung erreichen kann, bevor er selbstständig zündet. Ja, also wenn ich jetzt das Problem, also beim Dieselmotor komprimiere ich so stark, dass der eingespritzte Brennstoff selbstständig zündet. Ja, während beim Benzinmotor komprimiere ich zwar auch, zünde aber mit der Zündkerze. Weil der aufgrund der höheren Zündwilligkeit von dem Benzin käme es zu unkontrollierten Verbrennungen, wenn ich es selbst zünden würde. Und diese höhere Kompression heißt höhere Temperaturen. Und letztendlich geht in den Wirkungsgrad dieses Kompressionsverhältnis genau ein. Und deswegen hat der Diesel eben einen höheren Wirkungsgrad. Ja, jetzt kommt der Strom aus der Steckdose hier. Zumindest sollte er das meistens tun, ja. Und die wenigsten Leute beschäftigen sich eigentlich oder machen sich Gedanken, was eigentlich irgendwo rauskommt oder was auch gebraucht wird, wenn man so Energie umwandelt. Ja? Und ich meine, wenn man jetzt mal so ein Kohlekraftwerk nimmt, ja, wie gesagt, ich sagte das letzte Mal, da hinten steht eins, aber mehrere sogar. Wir haben also ein Kohlekraftwerk, sagen wir, das hat ja 740 Megawatt an elektrischer Leistung, also schon ein größeres Kraftwerk oder zwei normale Blöcke von einem Kohlekraftwerk. Dann ist das hier die Menge an Stoffen, die so typischerweise pro Stunde umgesetzt werden zum Kraftwerk. Also 2,3 Millionen Kubikmeter Luft, 2000 Tonnen Wasser, 240 Tonnen Kohle, 12 Tonnen Kalk, Kalkstein, 880 Kilogramm Kalk, 700 Kilogramm Ammoniak, 240 Kilogramm Salzsäure. Eisenchlorid, Natronlauge, Schwefelsäure und sonstiges noch pro Stunde. Das muss da rein. So, und dann kommt elektrische Energie raus und das kommt auch noch raus. Ja, nämlich 2,4 Millionen Kubikmeter Rauchgas, 1000 Liter pro Stunde an Verdunstung, die Kühltürme, 700 Tonnen Abwasser, 17 Tonnen Gips pro Stunde, Flugstaub 16 Tonnen, Schlacke 1500 Kilogramm und die entsprechende Energie. Gips vor, sagen wir, 25 Jahren hatten die meisten Kohlekraftwerke noch keine Entschäfelung gehabt. Und dann gab es dieses Phänomen des sauren Regens. Ja, weil es bildet sich Schwefeldioxid bei der Verbrennung, weil in der Kohle ist ein gewisser Anteil an Schwefel. Und das Schwefeldioxid natürlich bildet sich mit Wasser schwefelige Säure, H2SO3. Und versauert dann die Böden. Und dann hat man das halt eingeführt, dass man das Schwefel sich raus, dass man den Schwefel rausholt. Das nennt man Entschwefelung. Und das geht über eine, so, da gibt es so große, nennt sich das, wenn Wasser so runterläuft, nee, nicht Kondensation, das ist so, das Wasser tropfelt so runter, so rieselt runter, Rieselanlagen, keine Ahnung, also das sind praktisch riesige Anlagen, in Kühltürmen, in denen das Wasser quasi runterrieselt und dann wird es mit Kalk verbunden, dabei entsteht Gips, naja, chemische Reaktion. Und dann gab es irgendwann plötzlich Gipsberge, natürlich, ja, weil ich meine 17 Tonnen, das sind ja 200, über 200 Tonnen pro Tag für so ein Kraftwerk. Ja, und dann am Anfang, die ersten paar Monate, plötzlich haben sich 30, 50 Meter hohe Gipsberge umgetürmt überall, weil man wusste immerhin mit dem Gips. Bis irgendwann dann die ganzen Gipsfabrikanten pleite gegangen sind, weil die Kohlekraftwerke angefangen haben, Gips zu verkaufen. Oh. Also eins muss es ganz klar sein, jede Nutzung von Energie ist, egal welcher Art, außer ich nehme vielleicht einen Kuhdung und heize damit, das ist vielleicht noch eine einzige Ausnahme, ist mit Emissionen verbunden. Ja, und zwar, ob ich jetzt sogenannten grünen Strom habe, aus Windenergie oder Solarzellen oder Kernenergie oder Kohle, das ist vollkommen wurscht. Es gibt immer Emissionen. Die sind teilweise vorgelagert natürlich bei der Produktion von Solarzellen. Und manchmal auch direkt nachgelagert bei der Verbrennung von Kohle. Aber es gibt sie trotzdem. Die muss ich in der Globalbilanz immer mit einrechnen. Und wenn ich zum Beispiel 100% Kohlestrom hätte, also eine Person würde 75 Jahre lang Kohlestrom beziehen, dann würde diese Person im Laufe ihres Lebens 700.000 Kilogramm CO2 emittieren. Vorausgesetzt, ich habe so einen durchschnittlichen Stromverbrauch natürlich, ja. 5,5 Tonnen Schwefeldioxid und 17.000 Kilogramm Asche. Wenn ich 100% Kernenergie Strom hätte, na, gleiche Strommenge, dann hätte ich nach den 75 Jahren 300 Gramm Spaltprodukte und 10 Kilogramm aktiviertes Strukturmaterial. Das soll jetzt keine Wertung sein, ja? Das möchte ich das überhaupt nicht so sehen lassen. Sondern erstmal nur setzen lassen, diese Zahlen. Jetzt ist natürlich die Frage, vollkommen berechtigt wahrscheinlich, also vermutlich sind, also 300 Kilogramm Spaltprodukte ist natürlich was anderes als 17 Tonnen Asche. 300 Gramm. Gramm, ja, keine Kilogramm, 300 Gramm. Oh, ich habe Kilogramm gesagt, Entschuldigung. Nein, 300 Gramm. So, das heißt, vom Volumen her ist das, weil auch das Strukturmaterial eine sehr hohe Dichte hat, wir reden hier von der Größenordnung 1 Liter Volumen. Ja? Im Gegensatz zu dem hier. So gesehen ist es unschlagbar. Ja? Jetzt muss man natürlich aber auch sehen, dass natürlich eben 300 Gramm Spaltprodukte durchaus ein anderes Gefährdungspotenzial, zumindest pro Volumen oder Masse haben, als Asche. Ja? Oder auf mir ist auch CO2. Ja, aber mit so Details werden wir uns dann noch beschäftigen. So, jetzt kommen wir zu den drei wichtigen Begriffen, die wir schon eingeführt, also den ersten schon eingeführt hatten, nämlich die Primärenergie, also das ist das Angebot einer Energie vor jeglicher Umwandlung. So, dann habe ich ein Kraftwerk, Kohlekraftwerk zum Beispiel, da verbrenne ich die Kohle. Habe den thermodynamischen Prozess, erzeuge Dampf und darüber dann letztendlich Strom über einen Generator. Dann habe ich die Endenergie. Ja, das ist die Energie nach dem vom Nutzer bestimmten Energieumwandlung, also Auswärme, Strom. So. Das kann aber auch zum Beispiel sein, der Energieinhalt von Benzin nach der Raffination oder Raffinierung nach dem Prozess innerhalb einer Raffinerie. Raffinierung? Raffinierung, okay. So, und dann habe ich noch die Nutzenergie. Das ist die Energie, die der Verbraucher von der Endenergie nun wirklich nutzen kann. Ja? So, das heißt, das ist zum Beispiel bei der Heizenergie die Energie, die wirklich zur Raumerwärmung genutzt wird und nicht zum Schornstein rausgeht. Oder ist es dann wirklich die Energiemenge, die ich in meinem Gerät nutzen kann, nachdem ich es eingeschaltet habe. Und da gibt es eine relativ fixe Regel. Das gilt für Deutschland, die EU und eigentlich die ganze Welt. Das Verhältnis von Primärenergie zu Endenergie zu Nutzenergie ist 3:2:1. Das hängt natürlich ein bisschen ab vom Kraftwerk. Manchmal ist es ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber wenn ich mal alles summiere, bei alle Energieformen, ist das ein Wert, der passt bis auf die mindestens erste Nachkommastelle. Ja, das heißt, ganz grob, wir bekommen nur ein Drittel der Energie raus, die wir wirklich nutzen können, im Vergleich zu dem, was wir einsetzen müssen. Okay, Wirkungsgrad habe ich auch schon genannt. Ja, ich habe eben, entweder habe ich fundamentale Verluste, wie bei thermodynamischen Prozessen, oder ich habe reale Prozesse eben, wo ich auch Energie verliere. Und wenn ich jetzt mehrere Schritte habe, um zu meiner Endenergie oder Nutzenergie zu kommen, dann muss ich jeweils den Einzelwirkungsgrad miteinander multiplizieren, um zum Gesamtwirkungsgrad zu kommen. Ja. Das ist also eine Wirkungsgradkette. Letzte Folie. Wirkungsgrad von der Leuchtstoffröhre. Also eine Leuchtstoffröhre hat eigentlich einen relativ hohen Wirkungsgrad. Ja. Der liegt so etwa bei 14% von Strom in Licht. Ja, besser als eine Glühbirne, die hat 3% ungefähr. So, aber wie viel ist denn wirklich jetzt von der Primärenergie übrig geblieben in Form von Licht? Ja? Na, da muss ich jetzt hier mit anfangen mit 100%. Und ich gehe mal jetzt mal vom Kohlekraftwerk aus, ja, sonst wird das alles ein bisschen kompliziert. Dann habe ich ein bisschen was Verluste im Ofen, dann habe ich Verluste im Dampferzeuger. Ich habe 40% Verluste in der Turbine, ja, aufgrund von dem thermodynamischen Prozess. Dann habe ich noch was im Generator, das Kraftwerk braucht was zum Eigenverbrauch, der Chef will es auch warm haben vom Kraftwerk. Das heißt, ich nach dem Kohlekraftwerk etwa 45% Energie habe, in Form von Strom. So, dann habe ich allerdings noch die Leitungsverluste und die Transformationsverluste. Und dann bleiben 42% beim Endverbraucher, der noch ankommt, quasi an der Haustür. Ja. Und dann werden von diesen 100% gehen nochmal 36%, also 86% von dem Wert hier, als Abwärme verloren. Sodass am Schluss 6% übrig bleiben. Ja? Also 6% Lichtenergie für 100% Kohleenergie, die eingesetzt worden sind. Für eine normale Glühlampe, ja, die kann man jetzt ausrechnen, die ist ganz grob nochmal ein Faktor 5 schlechter, dann bin ich bei gutem 1%, was übrig bleibt. Das heißt, eine Glühlampe ist eigentlich eine gute Heizung. Gut, genau, ich würde sagen, ich will ja keinen hier bedrängen, hier zu bleiben. Nee, dann machen wir jetzt Schluss.